So, ein ganz herzliches Hallo auch an die Apparate zu Hause. Hallo Gaston.
Hi.
Es freut mich ganz besonders, dich heute an Bord zu haben. Ja, für mich ist es echt ein ganz besonderes, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, ein ganz besonderes Interview, weil ja, Gaston begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren als Coach, als Mentor, als Schauspieltrainer, als Regisseur, als Freund auf so vielen Ebenen. Und ich wusste, wenn ich jemandem ganz viel Weisheit abzapfen möchte, dann dir. Deswegen, ja, sag doch mal kurz was zu dir. Was machst du so, dass die Leute ungefähr einen Background haben? Vielleicht auch zu uns, zu unserer Beziehung. Dann geht's gleich los, richtig mit spannenden Themen. Aber mal kurz über zu dir.
Also ich bin ausgebildeter Schauspieler und arbeite sehr viel als Zauberkünstler. Und aus diesen beiden Quellen hole ich dann sehr viel für meine Arbeit als Trainer und Coach und Regisseur auch. Also das ist so das Berufsfeld, das ich abdecke. Das ist ein relativ weites, sehr spannendes, sehr großes Berufsfeld. Und wir kennen uns so aus meinen sozusagen auch Anfängen, wo Workshops für mich eine große Rolle angefangen haben zu spielen. Und warst einer der ersten, die hier sozusagen zu meinen Workshops nach Bruck gekommen sind. Und wir haben dann auch sehr viele, sehr wilde Sachen gemacht und ausprobiert.
Ja, da war Grenzgängiges dabei.
Ich kann mich noch sehr erinnern, als wir versucht haben, 10 Tage am Stück Workshop zu machen und festgestellt haben, es gibt einen Grund für die alte Geschichte von der Welt, die in 7 Tagen erschaffen wurde und das am 7. Tag Ruhe war.
Es ist nicht umsonst intensiv, aber...
Ja, aber 10 Tage gibt es seitdem nicht mehr. Wir haben es auf 7 Tage reduziert, aus gutem Grund. Aber da bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass ihr damals dieses Experiment mit mir zusammengegangen seid.
Im Nachhinein ist Gaston der erste Mensch, der mich hypnotisiert hat. Das weiß ich erst heute, aber es ist mir in den letzten Tagen nochmal klar geworden. Als wir damals an einer Rolle für mich gearbeitet haben, als von Spielkarten abhängiger, koksähnlich spielkartensüchtiger Zauberkünstler. Und ich wirklich diesen Duft der Spielkarten bei mir wirklich koksähnliche Zustände ausgelöst hat, oder zumindest das, was ich mir als Laie drunter vorstelle. Inklusive dem Down danach. Und was für mich eine völlig weirde, für mich erstmal in die zauberhafte Welt des Schauspiels definierte Wirkung war. Wo du mich effektiv über Sprache, über Suggestionen reingecoacht hast, würde ich heute sagen. Ein Stück weit Hypnose, wenn ich es heute betrachte. Deswegen auch einfach mal so reingeworfen die Frage, du hast ja auch das Seminar erlebt. Aus deiner jetzigen Sicht, aus dem, was du über Schauspiel weißt und darüber, wie Gefühle in Menschen entstehen und darüber, was du jetzt in System 23 vielleicht noch gelernt oder Neues gesehen hast, was ist Hypnose für dich?
Für mich ist Hypnose, also es sind ganz viele Bilder aufgegangen in diesen 2 Tagen, die ich mit dir da erlebt habe, das ich auch echt wirklich ganz spannend fand. Ein Bild ist für mich, dass Hypnose sozusagen mich befähigt, beim anderen oder bei mir selber mit dem Unterbewusstsein direkter in Kontakt zu kommen. Und dass es schlussendlich einen Zustand generiert, in dem eine größere Hingabe möglich ist. Also Hingabe und vielleicht auch ein größeres, sensibleres Maß an Hinhören, Hinhorchen, an das, was an Impulsen in mir ist, aber auch was an Impulsen von außen mir geschenkt wird.
Ich weiß, gestern ganz schön, wir hatten was auf dem Seminar passiert, diese kurze Diskussion über, ja, ich bin ja doch gar nicht komplett weggebeamt. Und auf der anderen Seite, der Alex hat gesagt, ich hab's euch gesagt. Ja, und das, was Schönes gesagt, das ist effektiv auch ein Stück weit wirklich mit nicht nur sich drauf einlassen und sich fallen lassen, sondern mit Hingabe zu tun hat, mit sich, mit einem Vertrauen gegenüber dem Leitenden, der diese Gedankenwelt ein Stück weit von außen leitet, wenn auch nicht steuert, aber leitet. Finde ich Hingabe ein ganz schönes Wort eigentlich. Ja.
Ja, also ich habe das für mich so erlebt und zwar sowohl, also aus beiden Rollen heraus, also als derjenige, der hypnotisiert wird, dass wenn jemand sozusagen der Hypnotist ist und sagt so, ja, das bin ich, das kann ich, das mache ich, dann kann ich mich diesem Prozess hingeben und mich öffnen. Und da wurde mir natürlich auch so die Rolle des Hypnotiseurs nochmal klarer, der sozusagen diese Stärke mir schenkt, dass ich mich so hingeben kann. Und das ist für mich auch in meinem Kopf ein guter Schlüssel aus diesen Klischees von den Huibu-Hypnotiseuren rauszugehen, sondern da geht es nochmal um was anderes.
Ich bin immer so auf der Suche nach neuen Frames und vielleicht noch klarere und manchmal auch anderen Sichten von Hypnose. Und ich glaube, die Suche wird nie zu Ende gehen. Aber ich finde es ganz gut, dass es nicht eine Schulbuchdefinition gibt, die ihr alle auswendig lernen könnt und dann wisst ihr, was es ist, sondern dass jeder für sich immer wieder neue Antworten findet. Und dann, ja, vielleicht ist das die Antwort für ein paar da draußen und vielleicht nicht für alle. Ja, aber das im Hinterkopf ist immer ganz gut dabei zu haben. Auch um zu reagieren auf Hypnotis, die vielleicht damit mehr anfangen als mit einer anderen Beschreibung. Ich möchte mit dir vor allem über zwei Dinge reden, die jetzt aus deinem ganz klassischen Werkzeugkasten kommen, mit dem du seit 500 Jahren arbeitest und vielen Menschen geholfen hast und wo vielleicht der ein oder andere, der selber als Coach tätig ist, sich was rauspicken kann, um auch besser seine Kunden zu verstehen und besser mit ihnen arbeiten zu können. Zwei große Themen, die ich mit dir ansprechen möchte. Primär, das eine ist Status. Okay. Das ist eigentlich ein Thema aus dem Impro-Theater bzw. aus dem Schauspiel ist. Wo ich es auch zum ersten Mal gelernt habe. Seitdem ist es aber meine fast Nummer eins Geheimwaffe bezüglich Kommunikation. Ja? Und wenn ich in irgendeiner Form über Kommunikation spreche und nicht in Klischees verfallen will, die Leute schon kennen, dann rede ich über Status, weil es zum einen den meisten als Konzept neu ist und zum anderen für mich wirklich, ich will nicht sagen 80%, hat keiner gemessen, aber einen riesengroßen Teil dessen, wie Kommunikation funktioniert und wie gute Kommunikation aussehen kann, beeinflusst. Ja. Weil ich dieses ganze Thema Status in erster Linie von dir im Impro-Training gelernt habe, will ich es jetzt einfach mal reinwerfen und sagen, erklär mal der Welt, was ist Statusspiel? Wo spielt das überhaupt eine Rolle? Was ist wichtig zu wissen? Ja.
Also Status spielt bei uns Menschen immer eine Rolle. Also in dem Moment, wo zwei Menschen miteinander in Kontakt kommen, spielt Status eine Rolle. Also im wachen Zustand, sag ich mal so. Status ist erstmal die Definition vom Dominanzverhalten von und vor allem zwischen Menschen. Das heißt, wie viel Macht oder Ohnmacht ist das falsche Wort, sondern also
Folgen.
Wie viel Folgen, also bin ich ein, ich sag mal, im Tierreich ist es klarer, es gibt das Alpha-Tier. Und dann das Beta-Tier und das Gamma-Tier und dann geht das bis, je nachdem, wie viele Tiere halt auch da sind. Und regelt das Zusammenleben in sozialen Systemen unter Tieren und eben auch unter Menschen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf.
Genau, aber was ist diese Hackordnung und was ist sie nicht? Weil es geht ja nicht nur um sozialen Status, um Geld oder berufliche Stellung, sondern es geht darum, was in jedem Moment zwischen zwei Menschen passiert.
Genau. Da geht es vor allen Dingen erstmal um, das ist ein körpersprachliches Phänomen, ganz viel, also zu 90%, 80% ist Körpersprache hier so, genau.
Erzähl mir mehr.
Genau, wenn du die Füße noch ein bisschen weiter eindrehst, dann wird es noch ein bisschen besser. Wenn du jetzt die Hand ins Gesicht nimmst, ja, dann gehst du im Status weiter runter, während ich, wenn ich mich aufrichte, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf nicht mehr bewege, werde in meinem Status höher. Mhm. Ja. Das heißt, also auch wenn ich das jetzt mal hier reinspiele, das heißt, je weniger ich meinen Kopf, ich nehme jetzt mal nur dieses eine Element des Status, je weniger ich meinen Kopf bewege, desto höher ist mein Status, desto höher ist die Dominanz, die ich ausstrahle. In dem Moment, wo ich nur ganz kleine Bewegungen mit dem Kopf initiiere, merkt ihr, dass diese Wirkung geht weg. je mehr ich das mache, desto mehr geht es auch wieder weg. Ja, das heißt, wenn ich jetzt noch dazu nehme, dass ich mir mit der Hand ins Gesicht fasse, wenn ich das, also dann bin ich schon relativ weit unten im Status, wenn ich den Blickkontakt wegnehme und aber halt immer noch mal so ein bisschen gucke, ob da immer noch die Kamera ist. Und wenn ich jetzt noch den Finger in den Mund rein, ne, dann ich, hallo. Ja? Und in dem Moment, wo ich das wieder lasse, Kopf wieder weniger bewege, steige ich im Status. Da gibt es jetzt so, aus meiner Erfahrung, gibt es ein paar Missverständnisse. Also da, es gibt natürlich nicht nur den Kopf, es gibt noch ein paar andere.
Die Stimme,
die Füße, die Hände, die Augen, ganz wichtig. Verschiedene Anzeichen, wie Status generiert wird. Aber es gibt aus meiner Erfahrung so ein paar Missverständnisse. Missverständnis Nummer eins ist schon mal, was du so leicht angedeutet hast, ist der soziale Status. Und den Status, den ich aussende, ist es nicht dasselbe. Also würde davon ausgehen, dass ein König hat einen hohen Status und ein Bettler hat einen niedrigen Status.
Es sei denn, der König sagt, er gehe mir aus dem Weg. Und der Bettler sagt, wer fragt?
Genau. Oder also in heutiger Sicht, oder ich mache das gerne an dem Beispiel ein bisschen klarer, dass wenn man sagt, was weiß ich, ein Bettler, wir kennen alle Bettler aus den Großstadtbahnhöfen, die auf einen zukommen mit den Worten, ey, hast du mal einen Euro? Und wir geben dem das Geld aus purer Verzweiflung, noch hoffentlich geht er wieder weg. Ja? Obwohl er Bettler ist, spielt er einen oder hat er einen hohen körperlichen Status. Sendet Macht aus oder Gefährlichkeit. Und das ist seine Strategie, um Geld zu kriegen. Genauso gut ist aber auch möglich, ein König im Mittelalter, der vor sein Volk getreten ist oder in unserem Fall jetzt mal sich gesetzt hat und sagt, Köpfen. Alle. Der Punkt ist, die wären alle geköpft worden. Egal, was für eine Lusche er ist. Ja, das heißt, sozialer Status und körperlicher Status sind nicht dasselbe. Nein. Können natürlich gibt es auch Könige mit hohem Status und Bettler mit niedrigem Status. Keine Sache. Das zweite Missverständnis ist, gerade für Coaches und Manager. Gerade für Manager, ja. dass ein hoher Status zu präferieren ist, weil ich dann durchsetzen kann, was ich möchte. Weil hoher Status suggeriert Macht. Und niedriger Status suggeriert Ohnmacht. Auch das ist für mich ein Trugschluss. Weil, also auch ein sehr plakatives Beispiel für einen sehr mächtigen, niedrigen Status sind alle Mamas oder Schwiegermamas dieser Welt, die beim Abschied vom Sohn oder Schwiegersohn oder der Tochter oder von wem auch immer sich hinstellen sollen. Ja, geh ruhig. Ich komme schon zurecht. Wirklich. Du kannst mich einfach hier allein zurücklassen. Und dann geht mal. obwohl sie alle körperlichen Anzeichen von niedrigem Status macht, sehr viel macht. Ein großer Teil meines beruflichen Lebens hat als Zauberkünstler stattgefunden oder findet auch immer noch so statt. Liebe ich auch sehr. Und da ist eine der größten Aufgaben, Zuschauer aus dem Publikum nach oben zu holen, so als Zeuge dafür, dass es tatsächlich unmöglich ist, was da gerade passiert. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die meisten Leute gehen nicht gern auf die
Bühne. Die haben da richtig Lust drauf.
Mhm. Und schon gar nicht zu einem Zauberer.
Ja.
Ja. Also das ist so, das heißt, man hat da wenig Chancen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ich würde auf euch zukommen mit den Worten, Sie, kommen Sie mal hoch zu mir auf die Bühne. Hopp, hopp. Was passiert? Ich wette, dass ihr gerade anfangt, euren Kopf ruhig zu halten. Weil es beginnt sofort im Normalfall ein Statuskampf. Ja. Und wenn da jetzt wirklich ein Zuschauer wäre, was wäre das Einzige, was er tun muss, um zu gewinnen, diesen Statuskrieg?
Nix.
Genau. Er muss einfach nichts machen. Der muss einfach nur sitzen bleiben und sich denken, so, ich gehe da nicht hoch. Und dann kann man so einen hohen Status haben, wie man möchte. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich gehe mit einer völlig anderen Strategie an diese Aufgabenstellung rein. Ich schicke sowohl Hochstatus- als auch Niedrigstatus-Signale. Das heißt, damit schicke ich, ich bin netter, ich brauche mal einen freiwilligen Zuschauer. Würden Sie mal zu mir kommen? Ja? Das heißt, es ist eine Einladung. Und ich lege den Kopf jetzt hier in der Situation leicht schief und schicke damit ein Niedrigstatus-Signal, werde netter, ein bisschen ungefährlicher, mache den Raum klar. Würde jetzt, im Normalfall gehe ich dann hin und berühre denjenigen aber am Körper. Das ist wieder ein Hochstatussignal. Damit signalisiere ich, ich weiß, was ich tue, du bist bei mir sicher. Und in diesem Mix erhöhe ich die Bereitschaft bei meinem Gegenüber, sehr viel mehr das, also mir zu folgen. Ja. Und das heißt für mich auch so, für das, was ich tue, als auf der Bühne oder auch im Coaching-System, ist, dass ich mit dem Status spiele. Ja, dass ich nicht, wir alle sind auch, es gibt ja auch noch so einen Gedanken, der sehr weit verbreitet ist, man muss immer dasselbe Image wahren. Ja? Dieselbe Machtposition wahren, damit ich nicht an Authentizität oder Glaubwürdigkeit verliere. Für mich ist da das beste Bild, sind unsere Lehrer, die wir als Kinder mal hatten. Weil ich weiß noch ganz genau, wie ich, wir waren in der 7. Klasse, eine reine Jungenschule, schlimmstes Alter, und wir hatten eine Religionspädagogin als Referendarin für Religion. Und die Frau betrat den Raum und war noch nicht vorne an der Tafel. Und die ganze Gruppe unisono wusste, die Mama fährt dich. Und genau das ist passiert. Die 35 Jungs haben sie einfach zerstört. Und für mich war aber das größte Geheimnis, woher wussten wir das? Woher wussten wir unisono? Und wir haben keine Zettel geschrieben, wir haben nicht miteinander geredet. Wir wussten nur, die Mama fährt dich. Und heute weiß ich, warum wir das wussten, weil sie kam halt so rein. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Nüsslein. Könnt ihr mal bitte eure Hefte rausholen. Ja, war großes Opfer auf ihrer Stirn. Und wir kennen alle Lehrer, die so sind. Und da passiert auch immer dasselbe bei denen. Ja, also was macht sie dann nach irgendeiner Weile, wenn die, also wir haben gemerkt, wir müssen nicht tun, was sie möchte. Wir haben einfach die Hefte nicht rausgeholt und so. Und was glaubt ihr, was ist passiert?
Jetzt versucht sie, Hochstatus zu kriegen.
Genau, irgendwann geht sie hoch und sagt, jetzt könnt ihr mal bitte eure Ding. Dann haben wir gesagt, so, boah, super. Cool, es verändert sich was. War spannend. Ja? Was ist dann passiert?
Glaubst du? Statuskampf. Oder ihr seid runter und dann ist sie auch wieder runter und dann wird wieder verloren.
Ja. Genau, und dann ging es wieder von vorne los. Und dann haben wir rausgefunden, ui, da ist ein Knopf. Wenn immer uns langweilig war, und in Religion ist das schnell passiert, haben wir den Knopf gedrückt. Und sie ist hochgegangen wie eine Rakete. Und dann haben wir gesagt, super. Jetzt, wir kennen auch natürlich alle Hochstatuslehrer. Die kommen anders rein. Die kommen, die haben mehr die Haltung wie, schönen guten Morgen, könnt ihr mal bitte eure Hefte auspacken? Alle. Und ihr merkt sofort, da ist mehr Ruhe, da ist Ruhe im Karton. Aber bei denen, das haben wir auch alle erlebt, weil wenn ich das auch ich spiele mal diese Rolle ein bisschen. So. Und jetzt überlegen Sie sich zu Hause mal. Und wirklich gut. Ab welchem Moment hattet ihr jetzt Lust, dass der Moderator endlich diesem arroganten Arschloch eins in die Fresse haut? Ich vermute mal, der Punkt ist schon längst da. Ja? Weil der hohe Status ruft im Normalfall sofort den Tyrannenmörder aufs Parkett. Den Tyrannenmörder? Ja, also der kommt sofort mit dem Dolch im Gewande, um ihn zu molchen. Und also in der Schulklasse oder auch im Coaching oder in Gruppensituationen, es ist im Normalfall immer einer da, dem ist es egal. Entweder, weil er ist eh am Durchfallen oder er zieht um oder er kriegt seinen Wert nur daraus, weil er sich mit dem Lehrer anlegt.
Dass er sich mit, wie heißt er? Dass er Dingsbums mit dem Dolch im Gewande dann...
Ja, genau.
Dass er den, wie heißt er?
Ah, oh, wie heißt der? Dionysus.
Nein, aber das hatte ich auch gerade im Kopf, aber so ähnlich. Nee.
Irgendwas mit die...
Dünntyrannen.
Wir kriegen bestimmt viele E-Mails, wie er wirklich heißt. Kacke, jetzt habe ich diesen Gedanken im Kopf. Nee. Aha, weiß auch nicht mehr.
Was sprach er denn?
Aber er will auf jeden Fall den Tyrannen, so weit sind wir, er will auf jeden Fall den Tyrannen umbringen. Und wir haben vorher gemerkt, er hat es relativ leicht, weil er muss nur nicht folgen. Er muss es nur aussitzen. Und schon zerlegt er. Der hohe Status macht dann, also der geht auch, fährt auch aus der Haut. Kannst du jetzt mal bitte hier die Äste rausnehmen?
Ja? Und geht dadurch auch eigentlich
stumm. Denn der fällt runter, weil aus dem hohen Status ist völlig außer Kontrolle. Ich wette, wenn wir an unsere Lieblingslehrer denken, die du und ich und wir alle hier hatten, dann bin ich mal ziemlich sicher, dass sie weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehört haben, sondern dass sie in der Lage waren, von sich aus den Status zu verändern. Die konnten sagen, Entschuldigung, Herrschaften, nächste Woche ist Schulaufgabe, reißt euch jetzt mal bitte am Riemen. Und im nächsten Moment sagen sie, ach Kacke, Scheiße, ich habe meine Unterlagen vergessen. Könntest du mal kurz ins Lehrerzimmer runtersausen und sie mir holen? Ja? Und das ist authentisch. Ja? Weil Authentizität hat etwas mit Veränderung zu tun. Ne? Die alten, da war der Herr Lao Tse, der hat gesagt, das einzig Beständige ist die Veränderung. Das gilt auch in unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Für Kommunikationssituationen, gerade im 1:1 zum Beispiel, ist aus meiner Erfahrung, was ich in meinen Kursen sehr viel unterrichte, dass man übt, den gleichen Status wie sein Gegenüber einzunehmen. Also ähnliche Signale, nicht unbedingt die gleiche Körperlichkeit, aber ähnliche Signale zu schicken wie das Gegenüber. Weil dann redet man von gleich zu gleich. Die meisten Leute finden das sehr angenehm. Und wenn sich jemand unsicherer fühlt, werde ich auch unsicherer. Und geht der hoch, gehe ich auch wieder hoch. Und das kann man relativ gut üben, weil es einfach diese Körpersignale sind. Und hat dann natürlich so eine ähnliche Wirkung wie im NLP das Leading und Pacing.
Pacing und Leading.
Pacing und Leading, ja.
Du hast mir diese schöne Geschichte erzählt von dem Schauspieler, der immer hinter John Wayne reiten musste. Mhm. Magst du das mal kurz raushauen? Weil ich finde, das trifft es ganz gut.
Ja, das war ein berühmter Schauspieler. Also mein Meister, von dem ich das alles gelernt habe, der Keith Johnston, der hat uns nie verraten, wer es war. Also wir haben wilde Theorien aufgestellt. Aber Fakt war, ein sehr begabter, ja fast begnadeter Schauspieler, hatte das Problem, er hat wenig Jobs bekommen, obwohl er wirklich gut ist. Und hat dann diese Statusarbeit kennengelernt und gemerkt, wenn ich im niedrigen Status bin, ich sehr sympathisch. Und hat sich gedacht, das ist super, weil wenn ich sehr sympathisch bin und die Leute mich mögen, dann kriege ich einen Job. Und hat also trainiert, immer so ein bisschen niedrigen Status ein. Und er war damit auch wirklich sehr, sehr nahbar, sehr sympathisch, sehr freundlich und so. Und das Problem an der Stelle war nur, die fanden ihn auch alle sympathisch. Das Konzept ist aufgegangen. Aber er hat keine Jobs bekommen. Weil sich die Regisseure oder die Intendanten oder wer auch immer gedacht haben, naja, nett ist er ja, aber hat er auch was drauf? Ja, ist es nicht nur eine Lusche? Das hat er dann irgendwann gemerkt. Und hat gesagt, okay, dann trainiere ich jetzt Hochstatus. Weil im hohen Status wirkt man einfach viel kompetenter. Und hat dies wirklich gut geübt und konnte dann wirklich auch sehr souverän auftreten und sehr entspannt und sehr klar seinen Standpunkt vertreten und wie er den Film sieht und wie er seine Rolle sieht und dass er das so und so machen möchte. Und hey, auch das hat gut geklappt. Die Leute haben ihn für sehr kompetent erachtet. Bloß Jobs hat er keine bekommen. Weil sich die Intendanten und die Regisseure überlegt haben, ja, der ist ja sehr kompetent, aber ist auch ein Teamplayer. Ja, kommt er mit den anderen im Team zurecht? Lässt er sich vom Lichtmann was sagen, dass er sich auch bitte schon auf den Punkt stellen soll, weil nur da ist Licht und da drüben ist keins. Oder solche Sachen. Und das muss man ja auch können. Auch das hat er dann irgendwie noch ein paar Mal gemerkt. Und hat dann eben auch trainiert, immer denselben Status einzunehmen wie sein Gegenüber. Ich glaube, der hat das im Alltag immer und überall beim Brötchen kaufen und einfach immer geübt, sozusagen genau den Statusverlauf seines Gegenübers mitzugehen. Und das hat dann für ihn sehr, sehr gut funktioniert, weil er hat sowohl Sympathiepunkte bekommen als auch Kompetenzpunkte. Und dann konnte er erst zeigen, was er eigentlich wirklich drauf hat. Ja, weil oft in so Vorstellungssystemen, in Erstkontaktsystemen, da geht es ja noch nicht immer wirklich gleich um das tatsächliche Können einer Person, sondern ganz oft um die Wirkung der Person.
Ja, aber das können wir mit der Ratio verarbeiten, aber das schnellere erste System ist der Elefant, ist das Tier, das Unterbewusstsein sozusagen ist und das sehr schnell erstmal mit Boxen vergleicht und ungefähr einordnen muss es ja. Also ungefähr, wie reagiere ich auf den? Dazu müssen wir erstmal vergleichen und dazu schubladisieren wir nicht aus bösem Willen, sondern weil wir Menschen sind.
Ja, mit dem Elefanten, also das ist ja ein Bild, das wir
haben noch gar nicht eingeführt.
Wir haben ihn noch nicht eingeführt. Es war ein Bild, über das wir ein bisschen uns unterhalten haben, auch über was ist das Unterbewusstsein. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, heißt Switch, geht um Change Management. Und da ist das Grundbild, wie Veränderungen eingeleitet werden von einem Reiter, der auf einem Elefant reitet und eine Straße entlang. Und da wurde mir auch in deinem Kurs auch noch mal so ganz klar, dass Hypnose sozusagen wirklich dieses, ich spreche mit dem Elefanten. Ich nicht mit dem Reiter, mit dem rede ich im Alltag, kann ich mit dem relativ leicht kommunizieren, der weiß, wo es lang geht. Aber der Elefant, wenn der nicht will, nach rechts, dann kann der Reiter da oben auch tun und lassen, was er will. Der wird den da nicht rüberkriegen.
Kannst du auch nicht sagen, Elefant, nee, Tag!
Ja. Man kann schon versuchen. Man kann schon versuchen, aber wird halt ganz schnell an seine Grenzen da kommen. Und da ist sozusagen ganz spannend, finde ich, dass die Hypnose da wirklich einen Weg findet, relativ direkt mit dem Elefanten reden zu können und zu sagen, du, pass auf, also rechts rum ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Und der dann sagt, oh ja. Also das finde ich an der Hypnose ja einen ganz spannenden Punkt. Und bei dem Status-Ding, wenn ich das bewusst einsetze in der Kommunikation, wirke ich natürlich auch beim Gegenüber, auch auf dessen Elefanten, auf dessen Unterbewusstsein. Das Schöne ist aber auch, also das weiß ich halt vom Schauspiel, dass in dem Moment, wo ich bei mir etwas verändere, dann ist es auch nochmal ein anderer Weg, mit dem Elefanten zu reden. Oder eine Wirkung hervorzuholen. Denn wenn man zum Beispiel nur mal, was weiß ich, ein kleines Experiment, wenn jemand zu Hause nur die Augen ein bisschen schmaler macht als normal, so als würde man so ein bisschen gegen das Sonnenlicht gucken, genau. Und wenn jetzt da noch was ist oder jemand, dann schaut euch dieses Etwas oder diesen jemand an und überlegt euch mal, wie wirkt es auf euch? Und dann versucht mal mit diesen schmalen Augen, aber lasst sie so schmal, aber versucht jetzt mal einen freundlichen, einen wirklich freundlichen, sonnigen Gedanken zu haben. Ist nicht so leicht, ne? Bevor es bleibt, kurz die Augen entspannen. Und einmal ganz kurz das Gegenbeispiel. Die Augen ein bisschen groß und rund machen. Ja, genau. Noch ein bisschen größer, so wie Christbaumkugeln. Und jetzt guckt euch noch mal an, wie jetzt die Welt aussieht mit diesen großen, runden Augen. Wie sind jetzt die Farben? Wie wirkt jetzt ein Gegenstand auf euch? Und versucht jetzt mal, die Augen groß und rund zu lassen. Und versucht jetzt einmal, depressiv zu sein. Oder ärgerlich zu werden, aber die Augen groß und rund zu lassen, auch nicht so leicht. Ja, das heißt, also das, was du ja auch bei dir in deinem Seminar sagst, so diese Zweibahnstraße, das Körper und Seele sind eine Zweibahnstraße.
Gibt es das im Deutschen überhaupt, eine Zweibahnstraße?
Das weiß ich nicht, aber es geht hin und zurück. Also, das Wort, finde ich, ist schon ein gutes Wort für das, ja. Was da das Phänomen zwischen Körper und Seele ist, weil wir gerne in dieser dualistischen Welt denken, zwischen das ist die Seele, das Geist und das Körper haben miteinander nichts zu tun. Da haben wir eine lange Tradition in Europa.
Wir aufwendig gelernt.
Ja, stimmt.
Also lass mal kurz zurück zum Thema Status kommen. Für uns ist es die spannende Frage, nachdem wir so ein bisschen verstanden haben, okay, Status ist schlichtweg das, was interpersonell zwischen zwei Personen passiert. In jedem Moment muss, ob wir das wollen oder nicht, zwischen beiden in irgendeiner Form eine Statuswippe existieren. Entweder pendelt man sich ungefähr auf Augenhöhe ein, was ganz schön ist, oder der eine pendelt runter und schiebt den anderen hoch, oder geht hoch, schiebt den anderen runter, worauf der wieder reagieren kann. Und es muss kein Machtspiel sein, es muss nichts Negatives sein. Ich finde, das ist was am allermeisten passiert, Statuswippe, und zwar ein regelmäßiges Hin und Her unter allerbesten Freunden.
Ja, also Freunde sind da ein gutes Beispiel. Also auch wenn ich einen freundschaftlichen Umgang pflege mit...
Du bist okay, ich habe noch eins.
Ja. Du hast... Okay.
Ja, Entschuldigung.
Weil du hast so heimlich.
Nein, ich wollte dich jetzt nicht durcheinander bringen.
Ja, das ist okay, Kleiner. Ja. Mhm. So ist fein. Freunde dürfen so miteinander umgehen. Das ist ein Spiel. Ja. Also man darf es ist ja ein Zeichen von Freundschaft, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sagen darf, du bist der rechte Depp. Und ist dabei aber nicht meine. Ja. Das ist, das charakterisiert freundschaftliche Beziehungen, dass ich dem anderen im Status senken oder heben darf.
Brutal. Also wenn ich an mich und meinen besten Freund, Stefan, den du kennst, denke, wenn wir dann noch ein Glas Rotwein getrunken haben oder zwei und da gibt es einen Mohrenkopf in der Nähe, kann man den anderen so unheimlich im Status senken. Aber das ist okay. Ja?
Und das heißt... Aber auch im Umkehr, also wenn wir jetzt nochmal auf die schöne Zweibahnstraße zu sprechen kommen, ja. In dem Moment, wo ich dieses Statusspiel zulasse mit meinem Gegenüber oder den einlade, dieses Spiel mit mir zu spielen, stellt sich automatisch eine freundschaftliche Beziehung ein. Ja? Das, also wenn ich zum Beispiel auch das so, dieses Spiegeln, was auch aus dem NLP ja viel kommt, ich benutze es ja zum Beispiel ganz oft in Workshops, lasse ich am Anfang mit sehr unterschiedlichen Spiegeln, damit es nicht zu langweilig wird, aber ich mache die Spiegelübung sehr oft in unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Und mein Hauptgrund dabei ist, dass die Leute anfangen, sich zu mögen.
Okay.
Ja. Ja, weil, auch das ist so die Basis von NLP, aber halt Verhaltensforscher, die jetzt keine Gorillas oder Löwen in freier Wildbahn untersuchen. Es gibt nämlich auch welche, die untersuchen Menschen in freier Wildbahn. Die sind dann nicht in Tarnzelten, die haben es relativ bequem, die sitzen in Bars und beobachten Menschen beim Balzverhalten. Und die haben herausgefunden, wenn sich Menschen nett finden, dann fangen die an, sich zu spiegeln. Aber auch da gilt der Umkehrschluss. Wenn Leute anfangen, sich zu spiegeln, dann fangen sie an, sich nett zu finden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Gruppe schneller miteinander in Kontakt bringen will, sorge ich dafür, dass möglichst viele Leute sich immer wieder spiegeln. Und dadurch erreicht man ein höheres Maß an Vertrauen innerhalb der Gruppe. Und das hat auch was mit diesem Status zu tun.
Ja. Also bei deinen Spiegelspielen ganz im Konkreten machen wir wirklich teilweise am Anfang so Sachen wie und so weiter.
Genau. Also so der ganz klassische Spiegel, ja, wo einer der Führende ist, der andere der Geführte, oder eine Variation ist dabei, wenn man den Spiegel macht. Und jetzt nicht so klar ist, wer führt und wer nicht führt. Sondern die Führung wechselt und man von außen dann irgendwann nicht erkennen soll, wer führt. Also wo es nochmal ein bisschen schwieriger wird oder was ich sehr gerne mache, weil ich mache gerne sehr gezielt sehr viel Quatsch, um Leute in kleinen Schritten, das ist mir wichtig, in kleinen Schritten aus der Komfortzone zu holen, dass man Spiegelübungen macht mit Geräuschen. Also so. Macht den Leuten sehr viel Spaß, ist großer Quatsch. Aber gleichzeitig ist mein Ziel ist da zweigestaltig. Leute sanft, also die haben schon vorher was anderes gemacht, aus der Komfortzone zu holen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie sich mögen.
Nochmal kurz zusammenfassen, in diesem Wissen, dass das Status immer was Interpersonelles ist, ja, was einfach in jedem Moment entsteht, was auch nicht festgeschrieben ist, sondern was zwischen Menschen wippen kann und darf und wird. Und sich dessen bewusst zu sein, auch manchmal sehr hilft einfach, sich zum einen auf den anderen einzustellen. Das ist was natürlich sehr hilft, indem man einfach auf jemanden, der eh schon schüchtern ist, nicht unbedingt mit einer sehr klaren, deutlichen Art zugehen muss. Und wenn man einem Hochstatustier aus Managerkreisen begegnet, man, um auf Augenhöhe zu kommunizieren, vielleicht auch ein bisschen darauf achtet, wie schräg halte ich meinen Kopf, auf welche Art lache ich über seine Witze, mit einem Tiefstatus-Lachen, ich lache dir zuliebe, oder mit einem Lachen, das sich erlaubt, Raum einzunehmen. Also was ich irgendwann gemerkt habe für mich, hat wahrscheinlich Keith auch irgendwo beschrieben, aber so meine erste Erkenntnis über Status ist, man erlaubt sich etwas, weil man sich's leisten kann. Man nimmt Raum ein, körperlich. Die Gesten eines Hochstatusspielers sind ausladender, weil der Raum gehört ihm. Er spricht lauter, weil er kann es sich erlauben. Ihm ist egal, wenn ihm jemand hört und er jemanden stört, seine Luft, sein Soundbereich.
Was sehr schön ist, auch der Einsatz von zum Beispiel so Füllsilben wie M.
Ja.
Ja? Ein Hochstatusspieler setzt das ganz anders an als ein Niedrigstatusspieler. Ein Niedrigstatusspieler, der macht viele kleine M's in der Mitte eines Satzes.
Hält sich damit auf.
Während ein Hochstatusspieler setzt am Anfang eines Satzes ein langgezogenes M.
Verschwendet der anderen Zeit.
Weil er sich viel Raum nimmt. Zeitlich und.
Ja, weil er sich lassen kann.
Genau. Ja.
Aber das einfach mal, ich finde es wichtig, einfach diesen Blick auf, es ist wertfrei, Hochstatus ist nicht besser. Es ist nur höher im Status. Tiefstatus ist nicht schlechter. Ganz oft erreicht man ein Ziel eher im Tiefstatus.
Ja.
Ja. Wo war das jetzt? Am Überlegen. Was ist jetzt der sinnvolle Takeaway für die Zuschauer, die jetzt nicht ausführlich Impro-Training gemacht haben? Worauf können sie achten? Was sind zwei, drei Dinge, die man machen kann, um vom bewussten Wissen um Status, dass er da ist und dass man ihn einsetzen kann? Was kann man da konkret tun, um damit als Coach effektiver zu sein zum Beispiel?
Für mich die effektivste Methode ist wirklich das Spiegeln des Status, weil ich da auf einer nicht sozusagen, weil gerade im Coaching-Bereich unter Managern, da ist NLP inzwischen ja auch schon sehr bekannt, und wenn dann einer anfängt, die körperliche Position des anderen einzunehmen, dann fängt der andere schon an, den Braten zu riechen.
Wobei er das Video mal zurückspulen müsste, ein bisschen zuschauen.
Ja. Und da hat man noch mal so ein bisschen mehr Handwerkszeug, was passieren kann.
Wenn man
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 was passieren kann.
Wenn man nicht.
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 Was. Wo ich das sehr langsam spreche. Sein. Oder nicht sein, kriegt es sofort eine völlig andere Bedeutung. Da glaube ich, kommt diese Wirkung von, wenn ich mir mehr Zeit lasse für einen Satz, kriegt dieser Satz mehr Bedeutung.
Ich glaube, es hängt auch viel im Kontext. Und da versuche ich gerade so ein bisschen das Meta-Level zu finden. Ich werf mal kurz meinen Blick rein, dann kannst du noch addieren, was fehlt oder wo du widersprichst. Ich glaube, Hochstatus kommuniziert sich sehr dadurch, dass er es sich leisten kann und dass ihm der Raum gehört. Heißt zu Deutsch, klassische Hochstatusgeste ist auch das hier. Dieses, was man heute noch in Kneipenschlägereien sieht, was willst du von mir? Breitet die Brust und den Hals ihm hin, frei nach dem Motto, schlag doch zu. Hier ist keine Deckung. Sieht man auch viel bei Engeln in Kirchen, die so abgebildet werden. Verwundbar, weil sie sich's leisten können, weil sie nicht verwundet werden. Im Gegenzug, das mit dem schnell oder langsam sprechen, sehr kontextabhängig. Eine Führungskraft, die ganz klar sagt, ich habe wenig Zeit, meine Zeit ist sehr viel wert, let's get to work. Ja? Kommuniziert auch, okay, wow, Hochstatus, seine Zeit ist so viel wert, er kann hier nicht rumtrödeln, er ist in einem schnellen Rhythmus unterwegs. Und natürlich das Ganze, wie du sagst, wie er den Raum verwendet, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mit der Stimme. Wer in einen Raum reinfährt mit Motorrad und es dort stehen lässt und der Motor läuft und dort die Luft verpestet, kommuniziert in dem Moment Hochstatus durch demonstrative Unangepasstheit, weil er sich leisten kann. Ja. Ich glaube, klar sind es jetzt alles Extreme, die sehr schnell ins Unangenehme gehen, zu Erläuterungsgründen. Für mich will der Tiefstatus es den anderen recht machen. Und der Hochstatus und will Harmonie und will lieber niemandem auf den Wecker gehen und macht sich lieber kleiner, damit er weniger Raum braucht, daher auch diese ganze Körperlichkeit. Und der Hochstatus kann sich's leisten, mit Cowboy-mäßig breiten Beinen dazustehen, weil er erstens Platz braucht, zweitens braucht er Platz für dicke Eier und drittens kann ihm keiner reintreten, das traut sich eh keiner. Ja. Das ist so ein, zwei von den Meta-Levels, die mir helfen, das Konzept zu verstehen. Was glaubst du, liegt noch drunter an Prinzipien, mehr als Details?
Da bin ich ganz ehrlich gesagt nicht ganz deiner Meinung an dieser Stelle.
Ja, gut so.
Weil die beiden Konzepte suggerieren wieder
besser und schlechter.
Besser und schlechter.
Finde ich gar nicht, aber gut. Ja.
Doch, weil ich kann es mir leisten, hat in unserer Gesellschaft sofort neben dem Beigeschmack, I'm a rich person. Rich, also reich an was auch immer. Das ist für mich ein höherer Wert in unserer Gesellschaft, als ich kann es mir nicht leisten. Niedrigstatus hat nicht unbedingt was mit Harmonie zu tun und hoher Status nicht unbedingt was mit Aggression. Für mich ist es wirklich, es geht im hohen Status, neben dem Gegenstand, hauptsächlich um körperliche Details. Das ist das, was ich als Meta, was meine Erfahrung ist. Und dass mit diesen körperlichen Details kommen Welten hinterhergeschoben. Das ist für mich das leichtere Konzept, als psychologische Metaebenen an der Stelle aufzubauen.
Also du findest der König, der zusammengesunken da sitzt und sagt, ja, köpft sie alle, ist in dem Moment Tiefstatus?
Ja.
Okay, ich hätte ihn jetzt in Hochstatus gerechnet, er sagt, hey, die sterben jetzt alle.
Ja, also die Wirkung ist trotzdem hoher Status, aber er ist ein niedriger Status. Also sie werden sterben, weil der soziale Status sagt, er hat die Macht dazu.
Kriegt er durch die Ausübung dieser Macht nicht automatisch einen höheren Status in der Situation?
Nein.
Oder ist das einfach nur eine Begrifflichkeit, in der wir gerade scheitern, weil du sagst, naja, es ist halt für mich ausschließlich auf den Körper bezogen?
Ich finde, das Hilfreiche am Status-Modul ist die Trennung von sozialem Status. Also das heißt, von der Position, die ich innerhalb einer Gesellschaft einnehme und der tatsächlichen Wirkung, die ich habe. Und zwar,
ich glaube, ich trenne drei Dinge. Ich trenne den sozialen Status, den ich so generell mitbringe, den ich gestern hatte, den ich morgen hatte, den ich übermorgen hatte, weil ich Vorstandschef von Daimler bin oder weil ich Putzfrau bin. Den Status, den ich körperlich demonstriere durch das, ob ich mich so halte oder so halte. Und den Status, den ich situativ habe, aufgrund dessen, was ich mir gerade... Stell dir vor, wir haben einen Putzmann, eine Putzfrau, völlig egal, einen klassischen Tiefstatus sozial gesehen. Mit einem Bombengürtel umgeschnallt, in einer gekidnappten Versammlungsstätte. Völlig nervös auf- und ablaufend, mit schneller, piepsiger Stimme sprechend, hektische Bewegungen langt sich ins Gesicht, hat in dem Moment Macht über den Moment. Man tut, was er sagt, auch aus Angst. Den Hochstatus hat er sich mit der Bombe geholt. Trotzdem hat er eine Tiefstatus-Körperlichkeit und einen sozialen Tiefstatus.
Ja, für mich ist das sozusagen, du hast nicht Unrecht, aber ich finde, es ist nicht sehr hilfreich an der Stelle, weil es macht es sehr kompliziert. Weil die Bombe, natürlich kann ich mir Macht kaufen. Über eine Kalaschnikow, über eine Bombe, über Bodyguards, über ein Imperium. Das kann ich mir kaufen und dann kann ich die Welt verändern. Egal wie ich mich verhalte. Aber dann ist das drumherum was die Welt verändert, nicht ich. Meine Geburt hat mich in die Königsrolle hineingegeben. Alle anderen sagen, ja, der ist der König, er ist eine Lusche, aber er ist der König. Wenn der sagt köpfen, dann wird geköpft. Aber dann habe ich mir sozusagen, dann hat die Welt, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also klar, oder ich kaufe es mir halt. Aber von meinem Tun her habe ich eigentlich keinen Einfluss drauf. They just do it because I have a Kalaschnikow. Or not. Und dann sozusagen der berufliche Status, sozusagen, welche Position ich da mal innehab, das ist, finde ich, auch von dem, was ich als normaler Mensch für eine Wirkung habe, welche Möglichkeiten ich habe, auch das ist da nicht davon abhängig. Und da ist für mich, weil da sind wir so in den gängigen Klischees von Status zu Hause. Das, was wir alle kennen, wo wir entweder in Hierarchiesystemen wenig drauf Einfluss nehmen können, in Kommunikationssituationen wenig drauf Einfluss nehmen können. Und da finde ich das Spannende an dem Ansatz vom Keith, einfach das sozusagen runterzubrechen auf diese kleinen körperlichen Signale. Weil da merke ich auch im Training, es geht ganz einfach nur im Tun, halte ich den Kopf ruhig. Entschuldigung. Halte ich den Kopf ruhig oder halte ich ihn nicht ruhig? Das verändert meine Wirkung. Das kann ich bewusst tun. Das ist für mich leichter zu tun, leichter zu beobachten, leichter zu auch auf einer Handlungsebene zu kriegen, als ein Konzept von ich kann es mir leisten. Weil da setzt sofort mein Elefant ein und sagt, wie kann ich denn das? Darf ich denn das mir leisten? Während wenn ich mir den Kopf, wenn ich einfach nur sage, den Kopf, halt mal den Kopf ruhig, konzentriere dich darauf, den Kopf ruhig zu halten, dann kann ich das einfach machen.
Stimmt, meine Überlegung wurde gerade ein kleines bisschen philosophisch, um es, wie gesagt, vom Konzept runter zu verstehen. Aber in den Konkreten, was können wir jetzt eigentlich damit anfangen, mit diesem Verständnis? Das ist, glaube ich, wirklich der beste Weg, über die Körperlichkeit einfach mal zu gehen.
Ja, und sich zu, und also ich glaube, wenn du ein Konzept suchst, in dem auf der Handlungsebene, dann finde ich, sind es zwei Sachen. Das eine ist das Grundkonzept, den gleichen Status einzunehmen wie mein Gegenüber. Und das zweite ist, dass Status nicht immer gleich bleibt im Leben, nicht immer gleich bleibt, auch innerhalb einer Beziehung, sondern dass es auch hier ein Spiel ist, dass es ein Spiel mit dem Status ist oder ein bewegter Status. Und dass das viel authentischer ist, als wenn man händeringend immer versucht, den hohen Status zu halten. Das ist das, worum ja die meisten sehr bemüht sind. Oder sich immer im kleinen Status zu verstecken, nur um nicht angegriffen zu werden. Das wären, glaube ich, so die beiden Sachen.
Letztes noch, was mir immer wieder aufgefallen ist, Status ist für mich mit eins der wertvollsten Beobachtungstools. Unabhängig davon, ob ich jetzt meinen eigenen Status bewusst... Ich finde es schwierig, wenn jemand sagt, ist das nicht manipulativ? Es ist immer manipulativ. Und manchmal merken wir es und manchmal nicht. Ja, ich bin mir lieber bewusst. Aber vor allem unabhängig davon, wie ich jetzt meinen eigenen Körper bewusst oder unbewusst verwende, um zu wirken und somit was auszulösen, verwende ich es vor allem, um zu beobachten. Um mir ganz oft einfach nur eine Frage zu stellen. Was passiert gerade wirklich? Ja, wenn mir jemand, ganz oft kriege ich so Mischstatus, Sätze um die Ohren geworfen, wie ja, der und der hat gesagt, ich bin ganz, ganz toll. Ich verstehe das auch nicht, aber so. Das heißt, erst gebe ich an, dann ziehe ich sofort wieder die Handbremse, dass ich selbst dieser Meinung ja nicht bin. Schieße erst was mich im Status hebt und dann gleich was mich senkt, weil ich merke, oh, jetzt bin ich zu weit aus dem Fenster, vielleicht finden sie mich unangenehm, angeberisch. Ziehe ich mich selber wieder runter. Ja. Und mit Status im Hinterkopf merke ich da dann sehr schnell, oh, da ist gerade das passiert. Ja. Warum erzählt er mir all das, frage ich mich ganz oft. Und manchmal merke ich, oh, jetzt hebt er sich gerade im Status, ja, zum Beispiel. Ja. Warum erzählt er mir in einem ganz unauffälligen Nebensatz, dass er den und den ja auch kennt. Also er ist auch öfter mit dem Essen und so, ja. Den und den weltbekannten, mächtigen Menschen zum Beispiel. Ja. Das hebt seinen Status passiv. Ja. Das ist nicht schlimm, das machen wir alle, das verurteile ich in dem Moment auch nicht, aber es fällt mir auf, durch dieses Bewusstsein für, senkt er sich gerade mit Absicht? Hebt er sich? Versucht er mich gerade zu senken? Versucht er mich zu heben? Will ich da mitgehen? Oder senke ich mich dann lieber wieder ein kleines bisschen, damit es fair bleibt? Ja. Für mich ist ein unheimlich spannendes Beobachtungstool auch.
Das stimmt.
Alright. Ich finde es geil, wie wir ein bisschen sehr in die Tiefe jetzt gehen konnten.